Und ich bin schon lange nicht mehr so gesegnet worden vom Wort Gottes, von den Predigten, die ich dort gehört habe, wie dieses Mal. Weil wir euch Anteil haben lassen wollen daran. Wir möchten gerne, dass ihr mit hineinkommt in diesen Fluss, in diesen Strom des Wortes. Wisst ihr, natürlich, vielleicht macht es manchmal den Eindruck, dass wir ein bisschen Amerika versessen seien. Und das mag zu einem gewissen Grad auch stimmen, aber uns geht es nicht um Amerika, uns geht es nicht um eine andere Kultur, sondern uns geht es um die Wahrheit des Wortes Gottes. Und wir müssen einfach erkennen und uns eingestehen, dass dort drüben manche Dinge auf einem ganz anderen Level, auf einer ganz anderen Ebene stattfinden, als es hier im Moment noch der Fall ist. Der Fehler, den dann viele machen, ist, dass sie sagen, ja, komm, die Amerikaner, die sind schon immer extrem gewesen und sind in allem, was sie tun, extrem. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir wollen lieber das Evangelium so leben, wie es uns Martin Luther schon vorgemacht hat. Aber das war vor 500 Jahren. Hallo? Wir leben in einer anderen Zeit, es sind viele Dinge passiert, Gott hat viel getan in dieser Zeit und es ist an der Zeit, dass wir aufwachen und unsere Berufung hier in Europa wahrnehmen und zwar in einem Maße, wie wir es bisher noch nicht getan haben. Nun, um euch das ein bisschen zu erleichtern, wir haben ja letztes Jahr, war Kenneth Copeland in Basel, Gloria Copeland, und wir haben damals diese CD- und DVD-Sets uns an den Büchertisch angeschafft, um die verkaufen zu können. Und ich hatte in Amerika noch den Eindruck vom Herrn, dass wir einige von diesen verschenken sollten. Und das möchte ich heute Morgen tun. Ich habe hier zwei CD-Sets und zwei DVD-Sets. Jeweils identisch, aber eben DVD-CD. Wer war letztes Jahr entweder nicht in Basel dabei, konnte nicht teilnehmen oder aus irgendwelchen Gründen war er nicht dabei, hat sich auch inzwischen das noch nicht selber gekauft und möchte es gerne haben, weil er diese Botschaft hören will. Was möchtest du lieber, Regula CDs oder DVDs? Wen betrifft das noch? Martin, DVD oder CD? Man darf unverschämt sein. Seht ihr, wenn einem jemand etwas schenkt und dich vor die Wahl stellt, was möchtest du lieber, die CDs oder die DVDs, dann bitte sag nicht aus Bescheidenheit, ja, CDs lange glaub schon. Hallo? Ich habe noch ein CD und ein DVD-Set. Wer möchte? Natalie, CDs oder DVDs? CDs. Just for you. Jetzt habe ich noch ein DVD-Set hier. Silvia, hast du einen DVD-Player? Okay. Und bitte hört diese Botschaften, denn das, was ich heute predigen werde und das, was wir an den nächsten Sonntagen predigen werden, geht stark in die Richtung von dem, was Kenneth Copeland damals in Basel auch gepredigt hat. Er hat nämlich auch diesmal in Fort Worth nichts anderes gepredigt als das, nur noch sehr viel intensiver. Ihr müsst das verstehen, wenn jemand wie er von Gott eine Botschaft bekommt, dann ist das nicht eine Eintagsfliege. Sondern, und das sage ich ohne falsche Menschenverehrung oder irgendetwas in dieser Art, jemand wie Kenneth Copeland bewegt sich auf einer geistlichen Ebene, wo er zum ganzen Leib Christi spricht. Ich spreche heute Morgen nicht zum ganzen Leib Christi. Deswegen hat meine Botschaft ein anderes Gewicht als die von Kenneth Copeland. Und wenn der Herr jemandem, den ich für einen neutestamentlichen Propheten im wahrsten Sinne des Wortes halte, eine solche Botschaft bekommt, dann ist das nicht eine Eintagsfliege. Das ist nicht heute aktuell und morgen ist es schon wieder vergessen. Sondern dann wird das penetriert und ausgearbeitet und vertieft und vertieft und vertieft, bis es ein großer Teil derer, die es gehört haben, nicht nur gehört haben, sondern verstanden haben. Wisst ihr, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit zu oft den Fehler gemacht, dass wir zu schnell mit bestimmten Themen abgeschlossen haben. Ich rede von mir selbst. Und dann haben wir uns etwas Neuem zugewandt. Dabei hatten wir das Alte noch nicht wirklich in der Tasche. Wir haben dieses Jahr eine 16-teilige Serie gelehrt über Wohlstand nach Gottes Maßstab. Nun möchte ich euch fragen, wer war entweder dabei an den Mittwochabenden oder wer hat die CDs gehört? Es ist unendlich wichtig, in einer Zeit wie dieser, wo jedermann von der Finanzkrise, von der Wirtschaftskrise redet, zu wissen, was das Wort Gottes sagt über dieses Thema. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir einen Systemwechsel vollziehen. Wir möchten an den nächsten Sonntagen, heute und an den nächsten Sonntagen, darüber sprechen, dass es Zeit ist für einen Systemwechsel im Zusammenhang mit den Finanzen im Reich Gottes. Gehörst du zum Reich Gottes? Amen. Bist du sein Sohn? Bist du seine Tochter? Amen. Zählst du dich zu diesem System des Königreiches Gottes? Amen. Halleluja. Dann ist es für dich an der Zeit, einen radikalen Wechsel zu vollziehen, auch im Bereich deiner Finanzen. Nun, wie gesagt, die Finanzkrise ist in aller Munde und alle möglichen Leute und Kreise bieten natürlich auch Lösungen an. Und der Ruf nach einem Systemwechsel kommt nicht nur aus den Kirchen, sondern er kommt von allen möglichen Seiten, auch aus den Kirchen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der Papst hat kürzlich eine sogenannte Sozialenzyklika veröffentlicht, wo er darüber spricht, wie eben dieser Finanzkrise, Wirtschaftskrise begegnet werden kann oder soll, wie es eigentlich zu einer Umverteilung der Güter auf dieser Erde kommen sollte. Und er hat in diesem Zusammenhang etwas sehr Interessantes gesagt. Und ich möchte das heute Morgen wörtlich zitieren. Und zwar aus meiner Übersetzung der Offenbarung. Es ist eine Fußnote zu Offenbarung, ich weiß gar nicht, welches Kapitel es ist, steht hier nicht. Auf jeden Fall ist es ein Vers 17. Und hier heißt es, und dass niemand mehr kaufen oder verkaufen kann. Ihr wisst, es gibt eine Phase, eine Situation in der Endzeit, im antichristlichen Reich, wo niemand mehr wird kaufen oder verkaufen können, es sei denn, er hat das Zeichen des Tieres. Ihr wisst, welche Stelle es ist. Deswegen braucht ihr, werdet es finden, wenn ihr es in eurer Bibel sucht. Und dazu schreibe ich hier in meiner Fußnote, eine Entwicklung der Endzeit, die im Reich des Antichristen ihre volle Umsetzung finden wird, ist die totale Kontrolle über die Wirtschaft. Im Zusammenhang mit der Finanz- und Wirtschaftskrise unserer Tage hört man immer wieder den Ruf nach einer übergeordneten Instanz, möglichst auf weltpolitischer Ebene, die darüber wachen soll, dass die Güter auf dieser Erde gerecht verteilt werden, in Anführungszeichen. Selbst Papst Benedikt der 16. schreckt nicht davor zurück, eine Entwicklung in diese Richtung zu fordern. Angesichts der globalen Wirtschaftskrise schlägt der Papst in seiner im Juli 2009 erschienenen Sozialenzyklika die Gründung einer weltweiten Steuerungsinstanz vor. Eine solche politische Weltautorität sei notwendig, um die Weltwirtschaft zu lenken, die von der Krise betroffenen Wirtschaften zu sanieren und einer Verschlimmerung der Krise vorzubeugen. Was auf den ersten Blick vernünftig und erstrebenswert klingen mag, weil es die gegenwärtigen Probleme scheinbar lösen könnte, wird sich letztlich ins totale Gegenteil wenden und dazu führen, dass nur kaufen oder verkaufen kann, wer sich dem Diktat des antichristlichen, ohne Christus auskommenden Systems unterwirft und das zum Ausdruck bringt, indem er das Zeichen des Tieres annimmt. Offenbarung 13, Vers 17. Hat mir meine Frau gerade gezeigt. Ich dachte gerade, wieso zeigt sie mir eine 13? Sie, das Nummern-Girl. Amen. Die erste Idee, die Menschen haben, wenn ein bestimmtes System zusammenbricht, kollabiert, ist, dieses System durch ein anderes menschliches System zu ersetzen. Allerdings wundert es mich sehr, dass selbst jemand mit theologischer Bildung und Kenntnis der Bibel, wie der Papst, der ja ein ausgewiesener Doktor, Professor der Theologie ist, so etwas sagen kann und das angesichts der Tatsachen, die das Wort Gottes klar und deutlich uns vor Augen stellt. Damit, dass wir eine übergeordnete Kontrollinstanz einführen, ist kein Problem gelöst. Niemals. Es ist niemals ein Problem gelöst, indem man ein menschliches System durch ein anderes menschliches System ablöst. Das ist die Geschichte der Revolutionen und der Konterrevolutionen in der Geschichte der Menschheit. Irgendwann hat man angefangen zu verstehen, vermeintlich, dass Monarchien überholt sind und hat deswegen angefangen, Monarchien zu stürzen. Dann sind manche auf die Idee gekommen, dass der Kapitalismus eigentlich in seinem Wesen und Kern falsch ist und haben die sozialistische Idee angefangen umzusetzen. Doch inzwischen ist auch an vielen Orten wieder deutlich geworden, dass die sozialistische Idee, das sozialistische System nicht wirklich Wasser hält. Und auch diese Systeme sind bereits wieder zusammengebrochen nach 50, 60 Jahren, in denen sie eingesetzt waren. Und diese Nationen, diese Gebiete, wo der Sozialismus geherrscht hat, stehen heute noch vor schwerwiegenden Problemen, was ihre Wirtschaft und ihr finanzielles Auskommen angeht. Man muss nur einmal eine Reise in die Ukraine oder in ein anderes ehemaliges Ostblockland unternommen haben, um sich dort vor Ort einen Eindruck zu verschaffen, wie es steht um die Wirtschaft und um die Vision, die diese Leute haben für ihre wirtschaftliche und finanzielle Zukunft. Es ist absolut katastrophal. Ich will damit sagen, dass wir ein neues System brauchen, aber wir brauchen nicht ein menschliches System, wir brauchen keine gute Idee, wir brauchen keine Umverteilung der Güter, wir brauchen keine gerechtere Verteilung der Güter durch Menschen herbeigeführt, sondern wir brauchen das Wort Gottes. Und wir brauchen das, was das Wort Gottes sagt in diesem Bereich. Was mich auch immer wieder irritiert in diesem Zusammenhang ist, dass manche Christen offensichtlich meinen, wenn wir es irgendwie schaffen, ein besseres System einzuführen, dann ist diese Menschheit noch zu retten. Das ist etwas, was du zwischen den Zeilen immer wieder feststellen kannst, an den Bemühungen mancher Leute oder an dem, was manche Leute schreiben. Sie haben diese vage Hoffnung, wenn wir uns jetzt alle zusammenreißen, wenn wir alle eine Veränderung vornehmen, wenn wir alle disziplinierter sind mit unserem Umgang mit den Rohstoffen dieser Welt und so weiter, dann kann der drohende Untergang noch abgewendet werden. Aber ich muss dich enttäuschen. Der drohende Untergang ist nicht abzuwenden. Diese Welt, diese Menschheit wird zu einem Ende kommen. Und es ist völlig falsch verstandenes Herrschen im Leben, völlig falsch verstandenes Königreich Gottes, zu glauben, wir müssen nur alle genügend in das Königreich Gottes hineinpressen, damit wir hier einen Himmel auf Erden schaffen können. Das wird nicht funktionieren. Das ist nicht möglich. Aber was wir tun können und tun müssen, ist Teil des neuen Systems Gottes werden, auch im Bereich der Finanzen, damit wir dann, wenn sein Reich anbricht hier auf dieser Erde, ich meine sichtbar anbricht, damit wir dann einen fließenden Übergang haben und damit wir dann zu denen gehören, die sagen können, das haben wir schon immer gewusst. Und nicht nur wir haben es schon immer gewusst, sondern das haben wir schon immer praktiziert. Gebt und es wird euch gegeben werden. In diesem Zusammenhang ist mir ein interessantes Bild wieder eingefallen, das ich schon vor Jahren, ich glaube es war schon vor meiner Bekehrung, einmal gehört habe, nämlich wie jemand den Unterschied zwischen Himmel und Hölle illustriert hat. Jemand hat den Unterschied zwischen Himmel und Hölle einmal so illustriert. Stell dir vor, sowohl im Himmel als auch in der Hölle sitzen Menschen um einen großen Tisch herum. Sie sitzen um einen großen Tisch herum und Essen steht auf diesem Tisch. Töpfe stehen bereit, Teller stehen bereit. Und alle diese Menschen haben an ihrer rechten Hand einen langen, langen, langen Löffel angebunden. Stell dir vor, es ist ein bisschen ein surreales Bild, ich weiß, aber stell es dir einfach vor zur Illustration, dass du an deinem rechten Arm wie eine Verlängerung dieses Arms einen sehr, sehr langen Löffel befestigt hast. Und der Unterschied zwischen dem Himmel und der Hölle ist folgender, nämlich dass im Himmel die Leute wissen, aha, es geht darum, dass ich mit diesem Löffel nicht versuche, mich selbst zu füttern, sondern den anderen. Du kannst mit der Reichweite dieses Löffels nämlich sehr bequem und einfach dein Gegenüber erreichen, aber du kannst diesen Löffel nicht dir selbst in den Mund schieben. Und die Hölle ist deswegen die Hölle, oder dort ist es deswegen so schlimm, weil dort die Menschen sitzen, die nicht wissen, dass man mit diesem Löffel etwas anderes tun könnte, als sich selbst zu füttern. Ist das ein gutes Bild für das, was die Hölle letztlich bedeutet? Und jemand, den ich sehr schätze, der ein Buch über Manieren geschrieben hat, ein äthiopischer Prinz, Asfa Wossen Aserate mit Namen, ein Deutscher, der eingebürgert wurde, damals als in Äthiopien die große Krise losbrach, in den 60er Jahren, hat ein Buch über Manieren geschrieben. Er schreibt in diesem Buch, die Hölle ist deswegen ein so schlimmer Ort, wegen den Leuten, die dort sind. Wir müssen in ein anderes System hineinkommen. Und ihr seht schon, um was es geht heute Morgen. Das war alles nur Vorrede. Ich komme mir vor wie Kenneth Copeland, der sagt manchmal, I'm ending now. Also ich bin jetzt am Aufhören. Und dann redet er noch eine halbe Stunde weiter. Oder Creflo Dollar, oder ich weiß nicht mehr genau, wer es war, der eine halbe Stunde Vorrede macht und dann sagt, eben, das war jetzt die Vorrede. Jetzt kommen wir zu Punkt 1. Und ihr wisst ja, ich fange jeweils mit einem Zitat an. Also am Anfang steht das Zitat. Das Zitat lautet, du kannst über Liebe so romantisch denken, wie du willst, aber du sollst nicht romantisch sein, wenn es ums Geld geht. Das Zitat stammt von George Bernard Shaw, einem irischen Schriftsteller, der gelebt hat von 1856 bis 1950. Du kannst über Liebe so romantisch denken, wie du willst, aber du sollst nicht romantisch sein, wenn es ums Geld geht. Ich weiß, manche von euch haben dieses Zitat schon gehört, weil ich es auch in meiner Serie, die ich am Mittwochabend gehalten habe, verwendet habe. Aber es ist nach wie vor aktuell und ihr werdet vieles wieder hören von dem, was ihr schon gehört habt. Und zwar schlicht und einfach deswegen, weil ich möchte, dass ihr auf diesen Zug mit aufspringt. Seid ihr da heute Morgen? Ich möchte, dass ihr auf diesen Zug mit aufspringt. Und zwar nicht so sehr, weil ich das Einkommen der Gemeinde steigern will, sondern weil ich möchte, dass der Segen zu euch zurückkommt. Und mir ist bewusst geworden, während dieser Zeit jetzt bei der Konferenz, wir haben die Wahl. Entweder wir gehören zum einen System, dann werden wir auch von den Krisen dieses Systems geschüttelt und gerüttelt und in Mitleidenschaft gezogen werden. Oder wir gehören zum anderen System, dann wird vieles von dem, was momentan als Krise herumgeschrauen wird, einfach an uns vorbeiziehen. Ich sage nicht, dass wir völlig unbehelligt bleiben, aber, oder dass wir niemals Anlass hätten, auf den Zug der Krise mit aufzuspringen, aber ich sage, du wirst keinen Grund haben, dich zu fürchten, du wirst keinen Grund haben, zu denken, dass deine Versorgung abbricht, weil deine Versorgung nicht aus der Welt kommt, nicht von deinem Arbeitgeber kommt, sondern weil sie von Gott kommt. Aber das ist leicht gesagt und leicht gehört, du musst dementsprechend handeln. Lasst uns hier ein Wort Gottes lesen aus 1. Mose 3. 1. Mose 3, Vers 19. Ich möchte euch das alte System ein bisschen beschreiben, damit ihr versteht, worin besteht eigentlich dieses alte System. Was sind die Kernaussagen und Funktionen des alten Systems? Was macht das alte System aus? Denn manche Christen sind mitten in diesem alten System drin, verstehen überhaupt nicht, warum oder wo. 1. Mose 3, Vers 19. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Das war der Fluch, könnte man sagen, den Gott verhängte über Adam nach dem Sündenfall. Nach dem Sündenfall war es notwendig, dass bestimmte Veränderungen vorgenommen wurden, dass bestimmte Dinge sich änderten. Man könnte sagen, das war eine Zwangsläufigkeit, die aus dem Sündenfall resultierte. Ich sträube mich ein bisschen gegen den Gedanken, dass Gott aktiv gesagt hat, du sollst von jetzt an verflucht sein in diesem Sinne. Du sollst unter einem Fluch sein, du sollst im Schweiße deines Angesichts. Das war eine Zwangsläufigkeit, die daraus resultierte, dass Adam und Eva sich entschieden hatten, nicht mehr mit Gottes System zu laufen, sondern ihr eigenes System zu suchen. Wie dem auch sei, ich kann auch damit leben, wenn wir glauben wollen, dass Gott das aktiv so getan hat. In einem gewissen Sinn hat er es sicher so eingerichtet. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Für viele Menschen, auch nicht Christen, ist das einer der wenigen Schriftstellen, die sie kennen. Die Formulierung Schweiße deines Angesichts ist ja in den Volksmund übergegangen. Das ist eine feste Redewendung. Aber auch für viele Christen ist es so, dass sie immer noch glauben, das ist das Urteil, unter dem wir heute leben, wirken und unser Brot essen. Das ist das Urteil, unter dem wir stehen und mit dem wir leben müssen, um unser Einkommen, um unser Auskommen zu haben. Es geht gar nicht anders. Wir werden unser Leben lang im Schweiße unseres Angesichts unser Brot essen müssen, das heißt arbeiten müssen, und zwar hart arbeiten müssen, um das zu erlangen, was wir brauchen zum Leben. Nun, in einem gewissen Sinn ist das natürlich so. Du magst sagen, Herr Pastor Manfred, ich sehe dich heute Morgen auch schwitzen hier. Amen. Ich stehe heute Morgen hier und schwitze. Also im Schweiße meines Angesichts predige ich euch dieses Wort, so dass ich ein Einkommen habe und deswegen essen kann. Aber nun fängt das alte System so richtig an zu wirken und zu rotieren. Wenn wir meinen, dass wir unter diesem Verdikt stehen, dann werden wir alles daran setzen, möglichst viel Schweiß zu vergießen, um möglichst viel Brot essen zu können. Das heißt, wir werden diese Turbine versuchen, in Gang zu bringen, dass sie sich möglichst für uns dreht, dass sie sich möglichst schnell für uns dreht, dass sie möglichst viel für uns hervorbringt. Denn jeder von uns, davon bin ich absolut überzeugt, hat in sich das Verlangen, sein Leben möglichst bequem einzurichten. Möglichst bequem, möglichst angenehm, möglichst wohlhabend zu leben, keine Geldsorgen zu haben. Und das ist absolut legitim. Das ist absolut legitim. Es wäre nicht normal, meiner Meinung nach, wenn du sagst, oh komm, ich brauche mit meiner AHV, mit meiner IV bin ich zufrieden, mehr brauche ich nicht. Mit meinem alten VW Käfer, Baujahr 1969, kann ich noch lange fahren und so weiter. Das ist nicht normal, das ist ein Zerrbild, das manche Leute in ihrem Kopf haben und das uns auch immer wieder durch die Medien und andere vermittelt wird, nämlich, dass man auch glücklich sein kann mit wenig. Ja, man kann glücklich sein mit wenig und dennoch hat man diesen inneren Drive, herauszukommen aus Armut und Gebundenheit ans Geld, in dem Sinne, dass man jeden Rappen fünfmal umdrehen muss. Seid ihr da heute Morgen? Wir müssen aufhören, uns unter diesem Verdikt zu bewegen, denn, das ist die gute Botschaft heute Morgen, wir stehen nicht mehr unter diesem Verdikt. Überleg mal mit mir, zu wem hat Gott hier gesprochen? Zu wem sprach Gott? Sprach er zu dir? Sprach er zu seinem wiedergeborenen, geisterfüllten Kind, das ins Ebenbild Jesu verwandelt wird, mehr und mehr und mehr? Sprach er zur neuen Schöpfung in Christus Jesus? Nein, er sprach zu Adam, dem gefallenen Adam, unmittelbar nach dem Fall. Man könnte sagen, Adam war hier so gefallen, wie er gefallen nur sein konnte. Mehr fallen konnte er nicht mehr. Der Fall war noch ganz frisch. Deswegen war er besonders gefallen in diesem Zustand. Und hier sprach Gott zu Adam. Aber wir sehen auch, wenn wir das Wort Gottes weiterlesen, und seht ihr, das ist die Gefahr, wenn wir so Momentaufnahmen herausnehmen und daraus ein universales Gesetz bilden, wir sehen schon bald, dass Gott alles daran setzte, dass die Nachkommen Adams nicht mehr unter diesem Fluch zu leben hätten. Du willst mir nicht sagen, dass jemand wie Abraham, der reich war an Vieh, an Silber und an Gold, der viele, viele Knechte und Mägde besaß und große Herden hatte. Du willst mir nicht sagen, dass er im Schweiße seines Angesichts sein Brot aß? Vielleicht, weil er geschwitzt hat aufgrund der hohen Temperatur. Aber nicht, weil er sich abgemüht hat. Nicht, weil er sich abgerackert hat. Nicht, weil er alles menschlich Mögliche aufgebracht hat, um sein Einkommen zu verbessern. Du wirst mir nicht sagen, dass jemand wie Isaac, und zu ihm werden wir gleich noch kommen, dass er sein Brot aß im Schweiße seines Angesichts, von dem es heißt, dass er reich wurde und immer reicher, bis er sehr reich war. Gott hat einen anderen Weg aufgezeigt in seinem Wort, der nichts zu tun hat mit im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Auf jeden Fall nicht mit dem, was wir landläufig darunter verstehen. Seid ihr noch da? Aber viele Christen glauben, dass das für sie gilt und dass es legitim und richtig ist, eine Extraschicht zu arbeiten, damit mehr Geld reinkommt, einen zweiten Job zu arbeiten. Wisst ihr, wir haben den Amerikanern einiges voraus. Wir haben den Amerikanern schon einiges voraus, das muss man auch mal sagen. Denn die Amerikaner, um einen bestimmten Lebensstandard halten zu können, sind sie erstens bereit, hohe Schulden zu machen, sich Dinge zu kaufen, die sie sich gar nicht leisten können, viel mehr noch als hier bei uns, das der Fall ist. Und sie sind auch bereit zu arbeiten, bis sie schier tot umfallen. Sie sind bereit, einen Zweitjob oder sogar einen Drittjob anzunehmen, um ihre Hypothek abzahlen zu können, um ihre Autoraten zahlen zu können oder die Raten fürs Boot oder fürs Ferienhaus. Ist das Gottes Wille? Niemals. Aber ist es nicht Gottes Wille, dass es uns wohlergeht? Ist es nicht Gottes Wille, dass wir mehr als genug haben? Ist es Gottes Wille, dass wir sogar ein gewisses Maß an Luxus genießen können? Oh, jetzt ist es stiller geworden. Zuerst hatte ich die Amens noch auf meiner Seite, aber dann ist es leiser geworden. Ich möchte, dass ihr versteht, jeder Wunsch, jeder legitime Wunsch, den du in deinem Herzen hast nach materiellem Wohlstand, ist nicht dazu da, dass du ihn abwürgst und sagst, das darf ich nicht. Die Frage ist nur, unter welchem System versuchst du, diesen Wunsch zu erreichen? Unter welchem System erhoffst du und erglaubst du, dass dieser Segen zu dir kommt? Der Psalmist sagt, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Was begehrt dein Herz? Ja, weißt du, Pastor Manfred, in meinem Herzen begehre ich wenig. Das sind nur so Hirngespinste, die ich manchmal habe, dass ich gerne ein Boot auf dem Bodensee möchte oder ein größeres Haus oder dass ich gerne jemand anderem die Hausraten bezahlen möchte oder dass ich ein Großverdiener sein möchte für das Reich Gottes. Das sind nur so Hirngespinste. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich vom Herrn ist. In meinem Herzen bin ich zufrieden mit wenig. Leg doch diese falsche Bescheidenheit endlich ab. Ich bin jetzt seit fast 25 Jahren gläubig. Und ich sage dir, bestimmte materielle Wünsche sind nicht kleiner geworden, sondern größer. Man sollte doch meinen, dass jemand, der seit 25 Jahren gläubig ist, so im Prozess der Heiligung steht, dass die materiellen Wünsche mehr und mehr abnehmen, nicht wahr? Die Frage ist doch, sollen sie überhaupt abnehmen? Ist es nicht Gottes Ziel und Plan, dich über mehr zu setzen und dich darzustellen als jemanden, der gesegnet ist in allem, was er hat und in allem, was er tut? Und ich rede hier nicht von Self-Made-Leuten. Ich rede hier nicht von Leuten, die eine eigene Firma aufgebaut haben, sich um ihre Ehe, um ihre Familie gebracht haben, weil sie zu viel gearbeitet haben, ihre Gesundheit ist im Risiko, weil sie zu viel gearbeitet haben. Sie sind dabei, ein Burnout zu erleiden. Davon rede ich nicht. Aber wisst ihr was? Und das ist die verkehrte Welt, aus der wir heraustreten müssen. Im Leib Christi, im Großen und Ganzen, ist es immer noch akzeptierter, dass jemand viel arbeitet und dadurch gutes Geld verdient, als dass jemand glaubt und anfängt, die Prinzipien Gottes umzusetzen, indem er gibt, sodass ihm gegeben wird. Oh, pass auf, diese Gemeinde will nur dein Geld. Pass auf, wenn sie dir Bibelverse um die Ohren hauen, gebt und es wird euch gegeben, oder ihr sollt euch nicht Schätze auf Erden sammeln, sondern Schätze im Himmel, die wollen nur dein Geld. Ja, weißt du was? Ich gebe es offen und ehrlich zu, wir wollen nur dein Geld. Weißt du warum? Weil wir wissen, dass es bei uns gut aufgehoben ist. Und nicht nur, dass es bei uns gut aufgehoben ist, sondern dass du dadurch in ein System eintrittst, das krisensicher ist. Es ist absolut krisensicher, in dieses System zu investieren. Ins Reich Gottes zu investieren, ist absolut krisensicher. Du sagst, ja, aber da sehe ich ja, da kann ich ja nicht einfach hingehen an den himmlischen Bankschalter und sagen, Herr, jetzt möchte ich eine Auszahlung tätigen. Vielleicht nicht so materiell, wie du es auf deiner Bank tust. Aber im geistlichen Sinne sehr wohl. Es ist eine Frage des Vertrauens und es ist eine Frage des Glaubens. Wie sehr lässt du dich auf dieses neue System ein? Und leider ist es so mit diesem System, es funktioniert nicht mit, ich probiere es mal. 3 Monate seinen Zehnten zu geben und dann den großen finanziellen Durchbruch zu erwarten, ist leider eine Illusion. Außerdem, der Zehnte ist nicht deine Saat, sondern der Zehnte ist deine Schuldigkeit gegenüber Gott. Warum? Lies Maleachi. Lies, was Gott in Maleachi sagt, nämlich, dass der Zehnte ihm gehört. Und dass jeder, der den Zehnten ihm nicht bringt, ihn beraubt. Du beraubst nicht die Gemeinde, du beraubst nicht uns, sondern du beraubst den Herrn, wenn du deinen Zehnten nicht bringst. Und letztlich beraubst du dich selbst um den Segen, der dir zusteht, wenn du in dieses System eintrittst. Und bitte, wir haben sehr, sehr wenig in den letzten Jahren über Opfer geredet, die über den Zehnten hinausgehen. Wir haben das nicht sehr betont. Natürlich haben wir ab und zu Opfer eingesammelt und euch ermutigt, das zu tun, aber das hat noch keine größeren Dimensionen angenommen. Und ich glaube, zu diesem Veränderungsprozess, in dem wir stehen und der kommen wird, gehört auch das dazu. Wann hast du zum letzten Mal bis an die Schmerzgrenze gegeben? Hallo? Oh, mich schmerzt der Zehnte schon, magst du sagen, okay, dann musst du wachsen. Dann musst du zunehmen, dann musst du dein Vertrauen und deinen Glauben auf den Herrn setzen, dass er sein Wort halten wird. Denn er wird sein Wort halten. Aber es geht nicht um ein Probieren, ich probiere es mal. Ich gebe mal eine 50er-Note und dann schaue ich, ob der hundertfache Return, ob die hundertfache Ernte kommt. Also 50 mal 100 sind 5.000. Herr, übernächste Woche möchte ich 5.000 Franken zusätzlich auf meinem Konto haben. Ich brauche eine hundertfache Ernte hier von diesen 50 Franken. Nur beim Zehnten sagt der Herr, dass wir ihn darin prüfen sollen. Ob er uns nicht die Fenster des Himmels öffnet, um uns Segen auszugießen bis zum Übermaß. In diesen anderen Dingen, in den Opfern, die wir geben, heißt es nicht, prüft mich doch. Sondern hier geht es um Vertrauen. Und es geht darum, dass du nicht nur ein Trittbrettfahrer bist in diesem System, dass du diese Dinge nicht nur tust, was der Pastor gesagt hat oder weil es andere auch tun, sondern weil du der tiefen Überzeugung bist. Ich will nichts mehr mit dem babylonischen Finanzsystem zu tun haben. Pastor Manfred, bedeutet das, dass ich mein Bankkonto auflösen soll? Nein, ganz sicher nicht. Aber es bedeutet, dass du umdenken sollst, dass du in einen Umdenkprozess hineinkommen sollst, indem du dir überlegst, wo investiere ich mein Geld? Wenn ich übriges Geld habe, was tue ich damit? Leiste ich mir zuerst selbst etwas oder bringe ich davon meinen Zehnten, bringe ich davon Opfer, bringe ich davon Erstlinge, so dass die Gemeinde gesegnet wird, dass das Reich Gottes sich ausbringen kann, dass eine Saat weitergegeben werden kann? Warum ist die Gemeinde ein guter Ort, um Geld anzulegen? Weil es wie eine Art Bank funktioniert. Die Gemeinde, das hat der Herr mir kürzlich ganz klar und deutlich gezeigt, funktioniert wie eine Art Bank. Was tut die Bank mit deinem Geld? Meinst du, dass dein Bankkonto in dem Sinne physisch auf der Bank vorhanden ist, dass da ein Schließfach ist, wo genau der Betrag drin liegt, der auf deinem Kontoauszug steht? Du täuschst dich schwer. Sondern sobald du dein Geld auf die Bank gebracht hast, wird damit gearbeitet. Das Geld ist nicht physisch vorhanden, sondern es wird damit gearbeitet. Und so kann es passieren, unter Umständen, dass eine Bank, wenn sie zahlungsunfähig wird, nicht mehr in der Lage ist, selbst das auszuzahlen, was du vorweisen kannst, dass es dir gehört. Was in deinem Bankbüchli steht, das kann passieren. Auch die Gemeinde ist nicht ein Ort, wo dein Geld gehortet wird. Versteht ihr das? Das Geld, was du heute gibst, das Geld, was du als Zehnten gegeben hast, das stapeln wir nicht im Büro, sondern wir arbeiten damit. Eine Bank arbeitet mit dem Geld, indem sie das Geld investiert. In viele verschiedene Aktienfonds und Wertpapiere und Anlagen und Immobilien etc. etc. Vielleicht kann Stefan Kipfer darüber mehr sagen. Könnte er sicher. Ich lasse ihn aber jetzt nicht. So funktioniert eine Bank, ganz grob gesprochen. Wie funktioniert eine Gemeinde? Was passiert mit deinem Geld, wenn du es in die Gemeinde bringst? Etwas Ähnliches, wenn auch auf andere Art und Weise. Auch wir investieren dein Geld. Du magst sagen, ja, aber in erster Linie lebt ihr doch mal davon. In erster Linie bezahlt ihr doch hier die Räumlichkeiten und all das, was eben bezahlt werden muss, damit der Gemeindebetrieb aufrechtgehalten werden kann. Jein, das tun wir. Aber ihr müsst verstehen, und das gehört mit zum Denken dieses neuen Systems hinzu, dass das bereits in einem Maße der Wille Gottes ist, dass du damit bereits beteiligt bist an einem Segen, der schließlich wieder zu dir zurückkommt. Ich sag's mal ganz platt, indem du deinen Zehnten gibst, indem du deine Opfer gibst und Katharina und mir und unserer Familie und dieser Gemeinde und den anderen Angestellten, die hier mit im Boot sitzen, indem du uns unser Leben ermöglichst, ermöglichtest du es, dass das Wort Gottes zu dir kommt und zwar in einer Art und Weise, wie du es andernfalls nicht bekommen würdest. Ich beneide keine der vielen Gemeinden, die es gibt, die sich nicht einmal einen Pastor vollzeitlich leisten können. Ich beneide sie nicht. Erstens, weil ich selbst Pastor bin und weil ich weiß, was es bedeutet, wenn man nebenbei noch arbeiten muss, weil ich das am Anfang auch getan habe. Und zweitens, weil ich weiß, was es bedeutet, in einer Gemeinde zu sitzen und das zu hören, was jemand predigt, der eine ganze Woche lang sich abgerackert hat, um im Schweiße seines Angesichts sein Brot zu verdienen und dann noch eine Predigt sich aus den Fingern saugen muss. Das ist ein bisschen provokativ heute Morgen, ich weiß, aber ich möchte, dass ihr anfangt umzudenken. Mit anderen Worten, das Geld, was du in die Gemeinde investierst, allein schon zum Unterhalt der Gemeinde, für die Löhne, für die Räumlichkeiten, für die anderen Ausgaben, die wir haben, ist gut angelegtes Geld. Ich sag's mal wieder platt, solange es Katharina und mir gut geht, geht's euch auch gut. Puh, der Pastor nimmt den Mund wieder voll heute Morgen. Wisst ihr was? Man lernen kann unter anderem von Leuten wie Kenneth Copeland, Jesse Duplantis, Jerry Savelle, Creflo Dollar. Wisst ihr, was man von ihnen lernen kann? Sag die Wahrheit, sag die Wahrheit, sag die Wahrheit. Und zwar kompromisslos und egal, was die Leute denken. Ohne Furcht davor, dass irgendjemand davonlaufen könnte. Ohne Furcht davor, dass irgendjemand sich auf die Zehen getreten fühlt. Ohne Furcht vor all diesen Dingen. Weil die Wahrheit ist die Wahrheit ist die Wahrheit. Ich bin dabei, das zu lernen. Und wenn man dabei ist, etwas zu lernen, dann muss man es auch praktizieren. Amen. Denn wenn man etwas lernen will und es nicht praktiziert, wird man es niemals lernen. Also bin ich dabei, dies umzusetzen. Ich bin noch nicht über den ersten Vers gekommen. Heieiei. Wir sind immer noch bei diesem alten System. Aber ich habe schon sehr weit vorausgegriffen, teilweise, um euch in das neue System einzuführen. Denn um das geht es mir eigentlich. Wir werden immer wieder mal ein bisschen hin und her springen, um diese beiden Systeme auch im Kontrast aufzuzeigen. Was ist das alte System? Was kann es nicht? Das alte System ist übrigens nicht grundsätzlich schlecht. Ich glaube, dass dieses Finanzsystem, in dem wir leben, der Kapitalismus, der sogenannte, im Sinne eines Finanzsystems, nicht im Sinne von Habgier persönlicher, dass das einzige und gottgegebene System ist für die unerlöste Menschheit in dem Zeitalter, in dem wir leben. Das ist meine persönliche Überzeugung. Es gibt kein besseres, kein anderes, kein gerechteres System. Der Sozialismus, die Umverteilung, die gerechte Umverteilung aller Güter hat gezeigt, dass es nicht funktioniert. Warum? Es wird immer Menschen geben, die mehr bereit sind zu investieren, die mehr bereit sind zu arbeiten, die mehr risikobereit sind als andere und es ist nur recht, dass sie einen höheren Lohn haben. Glaub nicht all diesen Neinsagern und diesen Untergangspropheten, die jeglichen Wachstum und die jeglichen Reichtum verteufeln. fällt mir diese Person ein, die regelmäßig in den Schaffhauser Nachrichten inseriert. Ich möchte keinen Namen nennen, obwohl sein Name jedes Mal drunter steht. Er schämt sich nicht, den Blödsinn in Umlauf zu bringen, den er da immer schreibt. Und zwar geht es in diesen Inseraten, sind immer so kurze Aphorismen, die beginnen mit Ja, aber. Pünktchen, Pünktchen. Und dann kommt so ein Sinnspruch. Ja, aber. Bevölkerungswachstum wird zu weiteren Krisen führen. Einwanderung stoppen. Warum noch mehr Straßen bauen? Und so weiter und so fort. Wahrscheinlich wisst ihr, von was ich rede. Ich weiß nicht, wie jemand auf die Idee kommt, dass er damit irgendetwas bewirken kann. Und ich sage dir was, das, was er damit bewirkt, ist höchstens das Falsche. Das Geld, was er für diese Inserate ausgibt, könnte er sinnvoller investieren, wenn er auf dem göttlichen Weg Wachstum erleben würde, Wachstum umsetzen würde, auch im finanziellen Bereich. Die Krise des Systems führt bei vielen dazu, dass sie Angst haben, dass sie verunsichert sind, dass sie Angst haben, dass dieses System eigentlich grundsätzlich falsch ist, sodass man also ins Gegenteil umschlagen muss. Aber das Gegenteil ist genauso falsch und so verkehrt, wie dieses System gefährlich sein kann, wenn man es falsch handhabt. Warum? Weil Gott diese Welt und uns Menschen auf Wachstum angelegt hat. Seid fruchtbar und mehrt euch. Sagt Gott ganz am Anfang im Buch. Und diesen Befehl hat er niemals aufgehoben. Niemals. Und ihr alle wisst, dass dieser Befehl, seid fruchtbar und mehrt euch, nicht nur auf das Kinderkriegen sich bezieht. Sondern generell ein Auftrag ist, diese Erde zu bevölkern, Gottes Garten Eden zu verbreiten auf dieser Erde, so gut es noch möglich ist, nach dem Sündenfall, all diese Dinge zu tun. Es ist keine Ethik, keine christliche Ethik zumindest, einen Nullwachstum anzustreben und alles so zu konservieren, wie es ist. Und wisst ihr, ich erwische mich selbst manchmal dabei, wie ich solche Tendenzen habe. Zum Beispiel, ihr habt ja auch schon mitgekriegt, da vorne, wo der ehemalige Bushof ist, wo der McDöner steht, ja, da wird eine riesige neue Überbauung wird dort hingesetzt. Wusstet ihr das? Das Mühlental generell soll attraktiviert werden. Es gibt verschiedene Bauprojekte am Rande und im Zusammenhang mit dem Mühlental, die in den nächsten Jahren vom Stapel gelassen werden, um das Mühlental zu attraktivieren. Und als ich das mit diesem Bauprojekt da vorne mitbekam, dachte ich, oh nein, jetzt müssen Sie da schon wieder so eine riesen Geschäftsliegenschaft, Überbauung hinstellen, wo nachher wieder irgendwelche internationalen Firmen reinkommen, um hier Schaffhausen ein bisschen attraktiver zu machen. Und was ist mit meinem geliebten Bushof? Die Erinnerung meiner Kindheitstage, der Treffpunkt in der Stadt Schaffhausen schlechthin, wenn man nicht wusste, wo sollen wir uns treffen, ja, komm auf den Bushof. Was ist mit meiner schönen Sicht, die ich ins Mühlental habe von der Stadt her, wenn da alles überbaut wird? Werden die Baustellen, die da wahrscheinlich einige Jahre sein werden, womöglich den Verkehr ins Mühlental beeinträchtigen? Die Leute davon abhalten, in die Gemeinde zu kommen? Und wisst ihr was? Der Herr hat zu mir geredet. Der Herr hat zu mir geredet, dass ich diese Haltung revidieren soll und solche Entwicklungen begrüßen soll. Halleluja! Wunderbar! Lass sie bauen! Lass sie auch das Fußballstadion bauen, wenn sie unbedingt als Erstligaverein ein Nazi-A-Stadion haben wollen. Entschuldigung an alle Fußballfans. Wer weiß, wie lange Schaffhausen noch in der Challenge League ist. Kleiner Spaß am Rande, um die ganze Sache wieder aufzulockern. Ich soll solche Dinge willkommen heißen. Warum? Weil das der Wille des Herrn ist. Es ist der Wille des Herrn, dass eine Region wie Schaffhausen ein bisschen mehr internationales Flair bekommt. Amen. Deswegen, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, die Auseinandersetzung im Zusammenhang mit dem Logierhaus. Die International School, die eine sehr gute Einrichtung ist, übrigens, ihre Gebäude sind zu klein geworden dort unten am Rhein. Deswegen haben sie sich interessiert für das Logierhaus. Dort die International School hinzusetzen. Das Logierhaus war aber noch bewohnt von irgendwelchen alternativen Freaks, was auch immer. Und wisst ihr, ich rede nicht vom grünen Tisch aus, ich habe selber eine Zeit lang im Logierhaus verkehrt. In den 80er Jahren, vor meiner Bekehrung. Ich weiß, was dort hinten abgegangen ist und was das für ein Sündenpfuhl war. Und das war es. Aber diese Bewohner haben sich mit Händen und Füßen gesträubt, dass ihr geliebtes Logierhaus, ihr Schaffhauser AJZ in Anführungsstrichen, dass ihnen das weggenommen würde. Und haben eine Petition eingereicht und so weiter, sodass es zur Abstimmung kam, ob die International School dieses Logierhaus wirklich übernehmen dürfte. Und preis dem Herrn, Gott sei Dank, wurde das Logierhaus der International School zugesprochen. Und jetzt sind sie am Bauen und bald ist die Einweihung. Halleluja! Das ist gut, denn Schandflecken sollen erneuert werden, sollen renoviert werden. Wir brauchen diese Art von Veränderung und Verbesserung. Und ich sage euch, die Leute, die für diese neuen Firmen in die Stadt kommen, ich beanspruche die für unsere Gemeinde. Ich will solche Leute in der Gemeinde haben, die aus Amerika oder von weiß ich wo, Dänemark, Holland, wo sie auch herkommen mögen. Ich will die haben. Amen. Glaubt ihr an Wachstum? Oder habt ihr euch schon dämpfen lassen und abschneiden lassen und frustrieren lassen von all diesen Unkenrufen, die man heute hört? Oh, Vorsicht, wir haben bald kein Öl mehr, wir haben bald kein Gas mehr. Die Russen sitzen auf dem Gas, die Saudis sitzen auf dem Öl. Wir müssen uns beschränken. Auf alternative Energien, kannst du mit deinem Solarauto, möchte ich dich dann mal sehen. Ja? Wisst ihr, warum das Ganze so schlimm ist und warum ich mich manchmal auch lustig mache darüber? Weil es ein Schlag ins Gesicht ist des Gottes, der mehr als genug ist. Glaubst du, Gott hat die Ressourcen auf dieser Erde wirklich beschränkt? Wir wissen nur noch nicht, wo sie sind. Das ist das Problem. Aber nur weil wir nicht wissen, wo sie sind, heißt das nicht, dass wir es nicht herausfinden könnten. Aber ich glaube, dass Gott ganz bewusst bestimmte Ressourcen auf dieser Erde so versteckt hat, dass sie ohne seine Hilfe nicht zu finden sind. Das Problem des gefallenen Menschen ist, dass er nicht mehr mit Gott zusammenarbeiten möchte. Lass uns noch zur nächsten Schriftstelle kommen, dann muss ich für heute aufhören. 1. Mose 11, die Verse 3 bis 4. Wir sind immer noch beim alten System. 1. Mose 11, 3 bis 4. Die Rede ist hier vom Turmbau zu Babel. Und sie sagten einer zum anderen, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Hier finden wir den Inbegriff der Absicht des alten oder des babylonischen Systems, könnte man sagen. Babel ist der Ursprung von Babylon. Hier finden wir die eigentliche Absicht. Das Problem in diesem alten oder anderen menschlichen System ist nicht, dass es in sich nicht funktioniert, sondern es ist seine Absicht, die falsch ist. Wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen einen Turm bauen, um uns zu verewigen. Wir wollen groß herauskommen und wir wollen uns der eigentlichen Absicht Gottes widersetzen, nämlich, dass wir uns auf die ganze Erde verteilen, um den Segen, den wir haben, überall hinzubringen. Das ist das Problem an diesem System. Die Weigerung zu geben. Haben wir Überschuss an Finanzen, dann lasst uns lieber ein Denkmal hinstellen irgendwo oder einen Turm bauen, der 600 Meter hoch ist, auch wenn er architektonisch beinahe nicht umzusetzen ist und beim nächsten Erdbeben wahrscheinlich zusammenbrechen wird. Statt dass wir mit dem Überschuss, den wir haben, das tun, was man mit dem Löffel, mit dem langen Stiel tun muss, nämlich andere füttern. Das ist das Problem an diesem System. Und ein weiteres Problem oder das Problem des gefallenen Menschen ist, dass du ohne den Herrn nicht da herauskommst. Aber Auf der anderen Seite, wenn du an den Herrn glaubst, wenn du eine neue Schöpfung bist in Christus Jesus, wenn du zu diesem neuen System, dem Königreich Gottes, gehörst, dann ist es eigentlich das Natürlichste der Welt, dass du in diesem neuen System funktionierst und so gesegnet wirst. Nicht indem du dir selbst einen Namen machst, nicht indem du einen Turm baust, sondern indem du dich ausbreitest über die ganze Erde, indem du dein Brot übers Wasser sendest, wie es heißt im Prediger, ein Bild dafür, Geld oder Finanzen oder wirtschaftliche Mittel wegzugeben, damit andere gesegnet sein können, indem du das tust und dann die Ernte auf diesem Weg und auf diese Weise zu dir zurückkommt. Halleluja! Nächsten Sonntag wird Katharina über dasselbe Thema reden und wir werden weitermachen mit diesem Systemwechsel. Weil wir möchten, dass ihr da hineinkommt, denn wir möchten, dass niemand von euch sich fürchtet, Angst hat vor dem, was da draußen tobt. Und übrigens auch, das Ding mit der Schweinegrippe geht genau in dieselbe Richtung. Ich dachte zuerst, wo ich diese Einladung gestaltet habe, Vogelgrippe, Schweinegrippe, keine Grippe, ob das nicht ein bisschen zu provokativ ist, ob ich mir damit nicht den Mund zu voll nehme, aber der Herr hat gesagt, mach's. Oder glaubst du etwa, dass womöglich auch du in Gefahr bist, an der Schweinegrippe zu erkranken? Wie überzeugt bist du von dem, was das Wort Gottes dir verheißt? Wie überzeugt bist du von Psalm 91? Wo es heißt, dass keine Plage sich deinem Zelt nahen wird, dass die Seuchen des Mittags oder die Pfeile, die am Mittag fliegen, dich nicht treffen werden. Wie überzeugt bist du? Und wenn du wirklich überzeugt bist von diesen Dingen, dann hast du keine Mühe damit, der Schweinegrippe Ade zu winken. Nicht bei mir. Und wenn halb Schaffhausen da niederliegt. Und diese Überzeugung, diese Kühnheit müssen wir bekommen. Preis dem Herrn. Natürlich war das bereits das Wort zum Opfer. Das wird auch die nächsten Male sehr wahrscheinlich so sein. Lasst uns das Opfer einsammeln.